Die Konflikte im Nahen Osten werden seit langer Zeit auch auf deutschen Straßen ausgetragen. Sollte es zum Krieg zwischen dem Iran und Israel kommen, dürfte sich daher auch die Sicherheitslage bei uns noch einmal massiv zuspitzen. Über das Thema sprechen möchte ich jetzt mit dem Autor und früheren Polizisten Stefan Schubert. Ich begrüße Sie, Herr Schubert. Herr Schubert, ein möglicher Krieg im Nahen Osten und Mittleren Osten wird auch die Sicherheitslage in Deutschland beeinflussen. Durch Demonstrationen, aber möglicherweise auch durch Anschläge. Wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass ein Teil der Auseinandersetzungen quasi nach Deutschland exportiert wird?
Ja, das sehen wir eigentlich schon, seitdem der Gaza-Krieg eskaliert ist. Seit dem 7. Oktober ist es ja schon so, vermehrte Demonstrationen, Gewalttätigkeiten, Sicherheitsbehörden in Aufruhr, in Alarmstimmung und bei dem Konfliktpotenzial, was wir hier mittlerweile im Land haben, muss man natürlich jederzeit auch mit einem terroristischen Anschlag rechnen.
Im Sommer findet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft statt. Wäre ein solches Großereignis das wahrscheinlichste Ziel von Attentätern?
Also solche großen, international beachteten Großevents wie die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland oder die Olympischen Sommerspiele in Paris, die sind natürlich, die bringen jede Sicherheitsbehörden am Rand des Nervenzusammenbruchs. Der IS hat ja jetzt erst vor wenigen Tagen Terrordrohungen wieder öffentlich gemacht und seine Anhänger zu Anschlägen genau dort aufgerufen und auch explizit geschrieben, wie sie denn die Anschläge zu verüben haben, was sie machen sollen. Ich will das hier gar nicht alles wiederholen, aber das kann man alles auf deren Kanälen lesen. Die sind immer noch online geschaltet, die erreichen immer noch ihre Mitglieder, ihre Sympathisanten. Und natürlich kann eine Eskalation im Nahen Osten auch jederzeit Spontantaten in Deutschland auslösen. Wir hatten jetzt die Bombardierung gehabt durch den Iran, die ja dann doch relativ folgenlos geblieben sind. Fragt man sich auch, was die Hintergründe sind. Aber kann natürlich jederzeit weiter eskalieren. Und je mehr Eskalation, je mehr Bomben fallen im Nahen Osten, desto größer ist natürlich auch die Terrorgefahr in Deutschland.
Lassen Sie uns bei der Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran bleiben, die jederzeit eskalieren kann. Bislang waren bei Auseinandersetzungen um den Nahostkonflikt vor allem arabische und kurdische Gruppen in Deutschland aktiv. Gibt es auch eine iranische Parallelgesellschaft und welches Potenzial hat sie?
Die haben wir, nur wird wenig darüber berichtet. Also wir haben an die über 300.000 Iranstämmige hier im Land. Die jüdische Community beträgt so um die knapp 100.000. Da sieht man schon ein bisschen die Größenordnung. Es ist ja nicht ohne Grund, warum bei den über 100 Synagogen im Land Tag und Nacht ein Streifenwagen vor der Tür steht. Die Sicherheitslage ist halt extrem angespannt, auch natürlich durch 2015, durch die Migration aus muslimischen Ländern. Und was man immer auch vergisst, der Iran und der Libanon ist ja irgendwie, wenn man so will, miteinander verbunden. Die Hisbollah ist der große Herrscher des Libanons. Und wir haben natürlich libanesische Familienclans, die Unterwelt, die schwere organisierte Kriminalität in Deutschland beherrschen, sprich auch über verschiedene Waffen verfügen, Pistolen, Sturmgewehren, Handgranaten bis zu Sprengstoffen, die sie auch einsetzen bei spektakulären Einbrüchen, Überfällen, Geldtransporter etc. Und es gab ja auch schon beim Breitscheid-Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt auch schon über eine Überschneidung von Anis Amri mit arabisch-libanesischen Clans, wo er für die Drogen verkauft hat. Es gibt immer wieder auch in den Akten, die ich einsehen konnte, Verbindung zu dem Clan und zu dem Netzwerk von Anis Amri. Das heißt, wir haben eine ganz gefährliche Vermischung von der schweren kriminellen Clan-Kriminalität, den Strukturen und auch mit islamistischen Terrorgefährdern, worüber öffentlich gar nicht gesprochen wird.
Dieser Zusammenhang von Clan-Kriminalität und politisch-religiös motivierter Gewalt wirkt überraschend, denn den Clans geht es doch in erster Linie um Profite. Sind das Zweckbündnisse oder überschneiden sich da die Interessen?
Das vermischt sich und man sieht durchaus auch bei kriminellen Clans, die schwere Straftaten begehen, die sich dann selbst als streng gläubig bezeichnen, die auch ihre Verachtung über Deutschland, über das Rechtssystem immer wieder zum Ausdruck bringen, auch öffentlich über Instagram zum Beispiel, TikTok kann man sich das antun, wenn man denn möchte, die dort ihr Unwesen treiben. Und natürlich gibt es dann diese Vermischung. Man hat das ja auch gesehen, als als der Überfall der Hamas auf dem Gazastreifen in Israel war, als dann in den Migrantenvierteln in Berlin, Sonnenallee, auch Clanmitglieder Süßigkeiten, Baklava an kleine Kinder verschenkt haben, um diese Mordtaten zu feiern. Also es ist offensichtlich, dass es dort eine ganz explosive Gemengelage gibt.
Haben die deutschen Sicherheitsbehörden überhaupt einen Einblick in diese Milieus? Oder sind dies abgeschottete Parallelgesellschaften, die ihre Angelegenheiten über Friedensrichter regeln? Und wir können nur mutmaßen, was dort vor sich geht.
Es ist der deutsche Staat ist da mittlerweile völlig blind geworden, aufgrund auch politischen Drucks. Also ich habe selbst ja auch Bücher geschrieben zum islamischen Terrorgefahr, zum Attentat auf dem Breitscheidplatz, wo ich auch mit wirklich engagierten Terrorermittlern sprechen konnten, die mittlerweile alle abgezogen sind aus dem Bereich Islamismus, die jetzt, so hat er mir gesagt, sarkastisch, er müsste jetzt Hakenkreuzschmierereien auf Schultoiletten bearbeiten anstatt Finanzströme der Hisbollah. Es gibt die Hisbollah in Deutschland. Es gibt über 1000 polizeibekannte Mitglieder der Hisbollah in Deutschland, Schwerpunkt Berlin auch, die hier ihr Unwesen treiben, die jeden Tag irgendwie probieren, diese Terrororganisation zu unterstützen und natürlich in deren Sinne handeln. Die libanesischen Clans, die wir angesprochen haben, heißt ja libanesische Clans, weil die aus dem Libanon kommen. Und das sind ja immer ja so Stämme, muss man sich das vorstellen, die auch sich nicht dran scheren, ob das jetzt Syrien, Irak, Libanon ist, die dort überall agieren, die viel kriminelles Geld aus Deutschland in den Libanon noch angelegt haben. Das heißt, sie wären auch erpressbar von einer Hisbollah, wenn sie sagen, wir verlangen das und das von euch, sonst gucken wir uns mal eure Finanzströme an, ihr habt Familienmitglieder hier. Das heißt, die sind natürlich auch leicht erpressbar und leicht instrumentalisierbar von der Hisbollah. Und da ist der deutsche Staat völlig blank, weil er sich ja darauf fokussiert hat, die eigene Meinung, die eigene Bevölkerung lückenlos zu überwachen, und vor den wirklichen Gefahren verschließt er die Augen.
Nun sprechen wir oft allgemein von islamischem oder islamistischem Terror. Tatsächlich gibt es ja innerhalb des Islam die zum Teil erbitterte Feindschaft von Sunniten und Schiiten. Ist dieser Gegensatz Teil des Nahostkonfliktes in Deutschland oder würde er im Falle eines Irankrieges von der gemeinsamen Feindschaft gegenüber Israel und dem Westen überlagert werden?
Nee, ich glaube, man hat gerade jetzt bei diesen Iran-Angriffen auf Israel gesehen, dass die sunnitische Welt sich gegen den Iran gestellt hat. Jordanien hat seinen Luftraum geöffnet für israelische und amerikanische Kampfjets, die ja die meisten dieser Drohnen und paar Marschflugkörper dort abgeschossen haben. Vor einiger Zeit auch undenkbar. Saudi-Arabien hat die Angriffe auch, glaube ich, verurteilt und keinerlei Unterstützung signalisiert. Das heißt, da gibt es diesen Bruch auch, weil es heißt, diesen ewigen Konflikt gibt, Sunniten, Schiiten, der auch noch dazu kommt, noch erschwerend in diesem ganzen Turbo. Und das macht die Gesamtlage natürlich noch undurchsichtiger.
Ist die Polizei auf solche Auseinandersetzungen überhaupt vorbereitet? Und wäre der Preis möglicherweise eine massive Ausweitung von Kontrollen, Überwachung und einer jedenfalls in den Augen der Bürger schon manchmal militärisch anmutenden Präsenz im öffentlichen Raum?
Ich war die Osterfeiertage in Paris, da gab es ja auch ganz speziell zum Osterfeiertagen, und es war auch Ramadanzeit, dort ist auch die Terrorgefahr immer extrem hoch. Noch Anschlagsdrohung des IS in Paris auch. Und man hat dort Fremdenlegionäre gesehen am Eiffelturm mit Sturmgewehren patrouillierend an der Champs-Élysées. Spezialeinheiten der Polizei auch an der Champs-Élysées, in den Seitenstraßen, in gepanzerten Fahrzeugen, die dort in Bereitschaft lagen. Also das sind schon Bilder, wo man schon einmal so in den Schlucken gerät. Und da kann man sich ungefähr schon mal vorstellen, was in den Olympischen Sommerspielen in Paris los ist an Sicherheitsgefährdung. Die deutsche Polizei, wie gesagt, überhaupt nicht darauf vorbereitet, ist blind in diesem Bereich. Man sieht das ja auch an den ganzen verhinderten Terroranschlägen der Vergangenheit. Alle diese verhinderten Terrortaten hat nicht etwa der Verfassungsschutz von Herrn Haldenwang verhindert, sondern die amerikanischen Geheimdienste, die natürlich mit ihrer KI-Software das gesamte Internet überwachen, die dann bestimmte Schlagwörter haben, bestimmte Algorithmen haben, die, wenn jemand verdächtige Sachen bei Amazon bestellt, Rizinusamen zum Beispiel, wie der eine, dann springt diese KI-Software an und dann wird sich dieser Fall von Hand angeguckt. Dann gucken die Amerikaner erst, was ist für uns interessant, sind das irgendwelche Netzwerke, die wir auch verfolgen, die wir ausschalten wollen, die wir weiterverfolgen wollen. Und ganz am Ende dann, bevor es dann zum Anschlag kommt, dann kommt dann der Anruf an die deutschen Sicherheitsbehörden hier, ihr habt hier was, 4 Leute in Duisburg, 4 Leute in Berlin, 4 Leute in Frankfurt, die könnt ihr jetzt festnehmen. Und darauf ist der deutsche Staat angewiesen, das muss man sich mal überlegen, trotz Milliarden in den Sicherheitsbehörden. Ohne die amerikanischen Geheimdienste hätten wir schon Unmengen von Terroranschlägen im Land gehabt.
Ist dieser Umbau der Sicherheitsorgane Folge einer Fehleinschätzung? Weil die Politik aus ideologischen Gründen nur noch die sogenannte rechte Gefahr sehen will? Oder gibt es vielleicht sogar Sympathie für jene Kräfte, die man nun eben nicht mehr im Blick hat?
Ich glaube, da kommt beides zusammen. Also einmal eine ideologische Verbohrtheit von einer Nancy Faeser und Thomas Haldenwang, die jegliche Regierungskritik und kritische Denke als rechtsextrem bezeichnen und diese bekämpfen wollen mit allen Mitteln. Und das andere natürlich seit 2015 Migrationskritik, Islamkritik ja immer schwerer wird. Es wird verboten, sie wird kriminalisiert. Man will diese Diskussionen nicht haben im öffentlichen Raum. Das fing ja schon mit Thilo Sarrazin mit seinem Buch an, wo sich eine Frau Merkel, ohne das Buch auch nur einen Satz gelesen zu haben, geäußert hat, sie findet dieses Buch nicht hilfreich. Das führt dann irgendwie dazu, dass man auch Wahlen nicht mehr hilfreich findet und sie rückgängig machen will. Und also diese Diskussion haben wir ja gar nicht. Und wenn man diese Diskussion über die Gefahren nicht hat, dann bekommt man Zustände wie in Frankreich. Das ist ja keine rechte Stimmung machen oder Alarmismus. Das ist leider die bittere Realität. Und solche Szenen werden wir sicherlich auch in Deutschland sehen, ja.
Die Polizei sollte, jedenfalls in der Theorie, als politisch neutrale Instanz die Gesetze durchsetzen. Daraus leitet sie auch ihre Akzeptanz ab. Ist eine solche Rolle überhaupt denkbar, wenn die Sicherheit einer Kriegspartei ein Teil der Staatsräson ist? Und was bedeutet das für die Rolle der Polizei?
Also ich war ja selber Polizeibeamter und mir war das schon von vornherein klar, die Polizei ist keine neutrale Behörde. Sie ist immer ein Instrument der politischen Führung. Das war sie schon immer. Das sieht man bei den Befehlsausgaben, das sieht man bei der Einschreitsquelle bei bestimmten Demonstrationen. Die breite Bevölkerung hat das spätestens mit der Corona-Krise erfahren, wie die Polizei heiß gemacht worden ist, dass es so gut wie keine Strafverfolgung gab, wenn die Polizei völlig unverhältnismäßig auch Gewalt angewendet hat. Das alles ist dann politisch gewollt in diesem Bereich. Deswegen werden sie dann so scharf gemacht und auch vor Strafverfolgung größtenteils geschützt, auch vor disziplinarrechtlichen Sachen, während dann wie das SEK Frankfurt wegen ein paar bunten Bildern im privaten WhatsApp-Chat sofort aufgelöst wird, weil es dann halt migrationskritisch war, obwohl keine Straftat vorliegt. Also ich kenne einige Frankfurter Polizisten auch, ich kenne auch diese Hintergründe und auch die Bilder, die da gezählt wurden, die muss man jetzt nicht toll finden, aber das war alles unterhalb strafrechtlicher Relevanz und trotzdem wurde so eine Spezialeinheit, die dann auch gegen islamischen Terrorismus, die dann die Razzien durchführen muss, die dann durch die Tür geht, wo dann hinterher vielleicht der IS-Terrorist mit der Selbstmordweste umgeschnallt steht, die dann ihr Leben riskieren müssen, die werden dann vom Staat öffentlich hingerichtet und deren beruflichen Existenz zerstört. Und das wird natürlich auf Dauer auch die Polizeibehörden an sich zerstören. Die Stimmung ist katastrophenschlecht. Es ist ein Denunziationsapparat entstanden innerhalb der Polizei. Ich habe erst letzte Woche mit einem Polizisten einen Kaffee getrunken, der davon auch berichtet hat, dass dort jetzt junge Frauen sind, die bei der Linken in Westdeutschland im Bereich Feminismus gearbeitet haben und jetzt bei der Polizei sind und dort Gesprächsprotokolle anführen von Kollegen, die im Einsatz sind. Und wenn da irgendetwas ist, was frauenfeindlich oder migrationskritisch ist, dann wird das an die Vorgesetzten weitergegeben. Und die Vorgesetzten, anstatt dass sie Rückgrat zeigen und sagen, dieser Mann ist seit 30 Jahren hier in verantwortlicher Position, beste Einsätze, Beurteilung, alles, werden solche Leute dann beurlaubt, die Karriere zerstört, irgendwo abgeschoben an den Schreibtisch. Also es ist also eine katastrophale Entwicklung bei der Polizei.
Die Auseinandersetzungen rund um den Nahostkonflikt werden in Deutschland zumeist von Einwanderergruppen getragen. Sehen Sie die Gefahr, dass auch staatliche Akteure die Bundesrepublik als Kampfschauplatz wählen? Etwa nach dem Vorbild des Mykonos-Attentats von 1992, hinter dem der iranische Geheimdienst stand. Aber auch der Mossad ist ja international aktiv.
Ja, damit muss man rechnen, jederzeit, ne? Also, dass die iranische Staatsführung keine Hemmung hätte, auch gegen Oppositionelle vorzugehen, auch im Ausland, hat man beim Mykonos-Attentat gesehen. Wenn es hier größere Strukturen gibt, die auch das Herrschaftsprinzip der iranischen Mullahs irgendwie in Gefahr ist, würden sie, glaube ich, nicht zögern, hier auch in Deutschland zuzuschlagen. Dem Mossad traue ich das genauso zu, wenn sich hier jetzt Hisbollah-Kämpfer treffen, Terrortaten auf jüdische Einrichtungen, ja nicht unwahrscheinlich, auf Synagogen, auf sonstige Einrichtungen, auf Restaurants, gibt ja unendlich viele Einrichtungen, die Polizei gar nicht schützen kann. Also ich glaube schon, dass dann auch Deutschland Austragungsort von geheimdienstlichen Aktionen wird, gerade wo man auch weiß, dass die politische Reaktion der Bundesregierung ein Schulterzucken ist, die Leute dann keinerlei Höchststrafen zu erwarten haben und wahrscheinlich dann sowieso irgendwie, falls sie denn überhaupt erwischt werden, ausgetauscht werden.
Herr Schubert, vielen Dank für dieses informative Gespräch und alles Gute zu Ihnen nach Deutschland.